Aus dem Kurs Führen und Leiten für biblische Gemeinden. Heute die Lektion über Nehemia. Eine ganz wichtige Lektion, Nehemia. Und wenn ich euch fragen würde, möchtet ihr wissen über einer der wichtigsten Leiter des Volkes Israel? Würde das euer Leben verändern, wenn ihr wüsstet, wie er gehandelt hat, was er getan hat, wie er sich hat führen lassen? Ich denke, das würde einen Unterschied machen in die Art und Weise, wie wir leiten, wie wir führen. Weil ja, das Thema ist Leitung und Führung. Und das wollen wir vertiefen. Wir sind ja hier, um zu lernen, wie wir besser leiten, wie wir besser führen. Und Nehemia hat das sehr gut gemacht. Eine bestimmte Aufgabe, mehrere Aufgaben, hat ein ganz, ganz schwieriges Projekt vor sich. Und ja, Nehemia hatte viele Feinde, ein riesiges Problem zu lösen. Und wie hat er das gemacht? Wie hat er das geschafft, all diese Probleme zu lösen? Was war das Problem? Lass mich mal so ein bisschen reden über die Zusammenhänge. Wir wissen, dass ja Jerusalem zerstört wurde im Jahr 586 vor Christus. Jerusalem wurde zerstört und die Zeit ist vergangen. Jahrzehnte sind vergangen. Und 70 Jahre später, durch Kyros, durfte ein Teil der Juden zurück nach Jerusalem und die haben den Tempel wieder aufgebaut, wenn man so sagen darf. Weil das ist ja nicht ganz richtig. Die haben ja den Tempel wieder, kann man sagen, notdürftig aufgebaut. Viele haben geweint, die Älteren haben geweint, weil sie gesehen haben, dass dieser Tempel sehr kümmerlich war im Vergleich mit dem Tempel des Salomo. Das hat ja Zerubbabel gemacht, diese Aufgabe, diesen Tempel wieder in Betrieb zu bringen. Notdürftig aufzubauen, in Betrieb zu bringen, 70 Jahre nach dem Exil, ne? 70 Jahre später. 70 Jahre sind ja ein oder zwei Generationen, da sind ja viele Leute zum Leben gekommen, die daran gewöhnt waren. Jerusalem, das Land ist alles zerstört, alles ist runtergekommen, alles ist kaputt, alle Menschen sind arm, alle Menschen leben in schlimmsten Umständen. Und das war 70 Jahre und alle haben sich daran gewöhnt und okay, der Tempel war jetzt wieder aufgebaut und die Zeit verging wieder ein paar Jahrzehnten. Alle haben sich daran gewöhnt. Ja, alles ist so. Und irgendwann hat Esra hat gesagt, dem Volk in Jerusalem fehlt das Wort Gottes. Und Esra hat seinen König gebetet. Das war der König, jetzt fehlt mir jetzt der Name. Esra hat mit seinem König geredet und er hat es erlaubt, dass Esra nach Jerusalem geht und dort das Wort Gottes dem Volk lehrt. Mit einigen Leuten, ich weiß nicht genau wie viele, ein paar hunderte Leute sind mit Esra nach Jerusalem gegangen und er wollte dort dem Volk Gottes das Wort Gottes wieder beibringen. Ja, weil jetzt waren schon mehr als 140 Jahre vergangen seit dem Exil. Das heißt, alles war runtergekommen. Das ganze Land war runtergekommen. Die Armut herrschte. Nur der Tempel funktionierte, ich sage mal so, ganz notdürftig. Alles andere war ganz kaputt. Und jetzt kommt Esra und denkt, weißt du was, ich will mal meinen Beitrag leisten und hier dem Volk das Wort Gottes beibringen. Und ein Jahr später, von dieser Truppe, die mit Esra nach Jerusalem gegangen ist, kommen ein paar zurück nach Babylon. Und einer von denen war der Bruder von Nehemia. Und als er kommt, dieser Bruder von Nehemia kommt, fragt ihm Nehemia, ja, mein Bruder, wie sieht's aus? Wie sieht's in Jerusalem aus? Was kannst du darüber erzählen? Und der Bruder von Nehemia hat ihm erzählt, dass alles runtergekommen ist. Nur Armut, nur Hunger und so. alles kaputt. Und die Mauern der Stadt sind niedergerissen. Die Mauern, die sind ja immer noch, waren noch nicht wiederhergestellt. Und wenn wir so sagen, okay, die Mauern, wer braucht schon Mauern um eine Stadt? Ne? Im Jahr 2022 nach Christus können wir da sagen, wer braucht schon eine Mauer um eine Stadt? Ne? Kein Problem, was ist denn das Problem, wenn eine Stadt eine Mauer hat? Aber damals hatte das eine völlig andere Bedeutung. Stellen wir uns mal vor, dass die, wenn es die Polizei nicht gäbe, was wäre dann? Ich weiß noch, dass vor, ich weiß nicht, 20 Jahre in Brasilien, in eine bestimmte Stadt, obwohl es ja gesetzlich verboten ist, aber die Lage war so schlimm, dass in einer bestimmten Stadt die Polizei gestreikt hat. Die haben gesagt, unsere Löhne, die sind schon Monate in Verzug, wir halten das nicht mehr aus, und die haben gestreikt. Und was ist passiert? Sofort an der nächsten Stunde wurden die Supermärkte geplündert und die Läden wurden geplündert, versteht ihr? Ohne Polizei, an der nächsten Minute, das vorbei ist, wir haben hier keine Polizei, wir dürfen machen, was wir wollen, und sofort alles plündern. Ne? Nur damit wir uns so vorstellen, was wäre, wie wäre es, wenn es keine Polizei gäbe. Und damals hat das ja ungefähr diese Bedeutung. Eine Stadt ohne Mauern würde bedeuten, eine Stadt, wo die Sicherheit nicht gegeben ist, wo die Einwohner immer in ständiger Angst leben müssen, dass sie angegriffen werden von Feinden, die dann ja freie Hand haben, um da reinzugehen und alles plündern, was sie wollen, und niemand kann nichts dagegen machen. Wenn wir uns reinversetzen in diese Situation, und deswegen war diese Nachricht so schlimm, als er gesagt hat, die Mauern liegen am Boden, das Volk ist arm, alles sieht ganz schlimm aus. Und Nehemia weinte einige Tage lang. Aber er hat nicht nur das gemacht, sondern hat auch gefastet. Eine ganz wichtige Komponente, Fasten. Und gebetet. Ja klar, weil das biblische Fasten ist ja, funktioniert ja im Einklang mit Gebet. Das bedeutet ja, das biblische Fasten oder das christliche Fasten, das Fasten im biblischen Sinn, als eine Verstärkung des Gebetes. In diesem Moment, wo Nehemia so traurig war, so deprimiert sozusagen, und dann fastet er. Er hat ja keinen Hunger mehr. Ihm ist ja der Hunger vergangen, weil er so traurig war wegen sein Land, wegen seiner Stadt. Ich sage mal so, wegen seiner Stadt klingt jetzt ein bisschen komisch auch, wenn wir bedenken, dass ja Nehemia zu einer dritten oder vierten Generation gehört, die schon in Babylon lebt. Er könnte sagen, was interessiert mich Jerusalem? Aber irgendwie haben seine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern das gepflegt, weil die Babylonier das erlaubt haben, dass die Gefangenen in einem bestimmten Stadtteil alle zusammen wohnen durften. Und deswegen haben sie dann auch ihre Kultur gepflegt, ihre Traditionen, ihre Geistlichkeit haben sie gepflegt. Und deswegen hat er dieses Gefühl, das ist meine Stadt, obwohl er vielleicht noch nie dort gewesen war, aber hat dieses Gefühl, das ist meine Stadt, mein Land. Und er ist so traurig und betet, und da geschieht ein großes Wunder. Was ich sehe, ein großes Wunder. Wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich, muss ich unbedingt an dieses Geschehnis mit Salomo, wo Gott mit Salomo geredet hat. Weil Nehemia war traurig, hat gebetet, einige Tage lang gefastet und hat gedacht, was tue ich jetzt? Und dann musste er seine Aufgabe erledigen vor dem König, weil er war jetzt Mundschenk des Königs, wenn ich mich falsch lege. Und der König hat gemerkt, dass er traurig war, und hat gefragt, warum bist du traurig? Und er hat gebetet, was sage ich jetzt? Weil wenn er jetzt was Falsches gesagt hätte oder was gesagt hätte, was dem König missfallen hätte, dann könnte er getötet werden. Der König könnte sagen, du hast mich beleidigt, tötet ihn. Damals war das ein kurzer Prozess. Das können wir zum Beispiel lesen hier im Buch Esther. wo das steht. Ne? Esther hat gefastet und so weiter und so weiter, nur mit seinem Mann, der König, reden zu dürfen. Versteht ihr? Das war sehr, sehr, sehr schlimm. Ne? Der König, der war sehr launisch, und wenn man ihn auf dem falschen Fuß erwischt hat, ne, das könnte schlimme Folgen hatte. Deswegen war das hier ein Wunder, als der König gesagt hat zu Nehemia: Wie kann ich dich helfen? Was willst du, dass ich tue? Ne? Das war so ein bisschen so vergleichbar mit dieser Situation mit Salomo, wo Gott zu Salomo gesagt hat: Bitte, was du willst. Ne? Und hier auch hat der König zu Nehemia gesagt: Sag mir, was du willst. Ne? Wow, das war so, der König sagt, ne, bitte, was du willst. Und dann hat Nehemia in seinen Geist gebetet, und Gott hat ihm das gezeigt, was er tun sollte, dass er Briefe verlangen sollte vom König, damit er frei reisen durfte. Weil ja damals war nicht wie heute, dass man hier im Auto sitzt oder im Zug und irgendwo im anderen Ende der Welt landet, problemlos, und sagt, ja, morgen möchte ich in Brasilien sein, heute kaufe ich mir ein Ticket, morgen früh, ne, fliege ich, und morgen Abend bin ich in Brasilien. Das heißt, damals war es völlig anders. Alles musste ja auf Rücken von Kamelen oder Pferden, ne, gemacht werden, oder hier Karren, ne, Ochsenkarren oder Pferdekarren oder sowas. Und das war sehr, sehr gefährlich, weil da viele Räuber lauerten auf dem Weg, und auch die verschiedenen Regierungen, die wollten ja auch immer eine Unterlage, ein Papier, wo es steht, dass diese Person hier reisen darf, ne? Dass sie im Namen des Königs reist oder sowas. Das wäre so, so ganz, ganz wichtig, so hilfreich, wenn jemand so ein Papier hat. Ne? Und dann brauchte er auch ein Papier, hat er verlangt, dass er Holz vom Wald nehmen durfte. Ihr wisst, wie das damals war. Man durfte nicht einfach zum Wald gehen, hier einen Baum fällen, um sich ein Haus zu bauen oder so. So war das nicht. Ne? Man durfte das nicht. Heute darf man das ja auch nicht, ne? So einfach hier in jeden Wald gehen. Und damals war das ja noch schlimmer. Deswegen verlangte er diese Unterlagen, und der König gibt ihm das alles und reist nach Jerusalem. Er trifft dort ja Esra, ne, der ein Jahr früher dorthin gegangen war. Aber was macht er? Er macht etwas so ganz, ganz Interessantes, so ähnlich, was der Apostel Paulus auch gemacht hat in Athen. Nehemia, der läuft 3 Tage, 3 Nächte über die Stadt und besucht alle Ecken und Kanten der Stadt und betet, damit Gott ihn offenbart, die, wie kann man sagen, ne, ein Panoramabild, eine Landkarte der Sache in seinen, ne, Gedanken malt. So wie der Apostel Paulus auch durch Athen gelaufen ist, ein paar Tage, und bis er dann angefangen hat zu predigen, und dann hat er sich so ein Bild gemalt, wie die Leute so ticken, wie er das Evangelium besser beibringen kann. Und so Nehemia hat das gemacht. Er hat mit niemandem geredet und hat gebetet, dass Gott ihm aufs Herz legt, eine Strategie. Was kann er machen? Wie kann er handeln? Wie soll er handeln, um diese Sache zu lösen? Um, ich sag mal so, wieder die Stadt im Schwung zu bringen, wieder die Geschäfte wieder funktionieren und dass alles wieder in Ordnung gebracht wird, damit die Menschen auch finanziell besser dastehen. Esra wollte ja den Leuten die Bibel beibringen, ist ja ganz wichtig. Aber was hilft es, wenn, wie wir sehen werden, das größte Teil vom Volk zwar die Bibel lernt, aber quasi in sklavenähnliche Verhältnisse lebt? Versteht ihr? Das ist nicht gut. Das war nicht ehrenhaft für das Volk Gottes. Für niemand, ne? Sowieso. Ne? Und deswegen kommt ja Nehemia und stellt, ich sag mal so, die materielle Seite des Problems wieder her. Und es ging, er hat gemerkt, es ging alles um diese Sache mit der Mauer. Wenn die Mauer wieder hergestellt wird, dann hat die Stadt wieder Sicherheit, und dann können die Menschen wieder handeln, wieder Häuser bauen, können wieder kaufen und verkaufen, dann wird ihr Geld wieder fließen, dann fließt die, funktioniert die Wirtschaft, versteht ihr, dann haben die Menschen wieder Reichtum, dann geht es den Menschen wieder besser, dann können die, die Chefs wieder bessere Löhne bezahlen zu ihren Angestellten und so weiter und so weiter. Das heißt, die, um die Wirtschaft anzukurbeln, hing erstmal alles davon ab, dass die Mauern wiederhergestellt wurden. Das war ein wichtiger Punkt. Und ja, und die, es gab ja auch viele Gegner, die das nicht wollten, dass die Stadt Jerusalem wieder wirtschaftlich floriert. Die wollten das nicht, weil es gab ja die Samariter, die haben die Situation ausgenutzt. Die wussten, die Jerusalemiter, die sind alle arm, ne? Und wir können denen alles verkaufen, was sie brauchen, und die machen Schulden mit uns und die verkaufen ihre Söhne und Töchter als Sklaven, weil sie alle verschuldet sind und so weiter. Die können wir ausbeuten ohne Ende. Und die haben gemerkt, wenn Jerusalem sich wieder aufstellt und reich wird, dann können die das nicht mehr machen. Deswegen haben sie sich ganz viele Strategien ausgedacht, wie sie diesen Plan von Nehemia sabotieren, diese Feinde. Deswegen musste Nehemia stark kämpfen gegen Feinde von außen, von diesen Samaritern. Die haben ganz viele Strategien entwickelt, um ihnen das Leben schwer zu machen. Sie haben versucht, ihn umzubringen und so weiter. Und haben versucht, ihn zu verleumden und so weiter und so fort. Und er hat gemerkt, dass so viele Feinde gegen sie war. Und deswegen hat er gemerkt, wir müssen das hier sehr schnell machen. Sehr schnell. Wenn die Sache sich so hinzieht, Monate und Jahre, dann schaffen das die Feinde, das zu sabotieren. Das heißt, Briefe zum König schreiben und dann sagt der König, ja, okay, dann lass mal diese Arbeit ruhen oder so, und dann zieht das sich in die Länge und so weiter, und das alles wäre nicht gut. Er muss das schnell machen. Und er denkt sich eine Strategie aus, wie könnte man so schnell wie möglich diese Mauern wiederherstellen. Und deswegen, er ruft das ganze Volk und sagt dem Volk, Leute, damit wir unsere Wirtschaft wieder auf die Beine kriegen, müssen wir diese Mauern wieder aufrichten. Und ich habe hier eine Strategie. Aber dann fingen schon die Leute an zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Weil die hatten schon ja 140 Jahre in dieser Situation gelebt. 140 Jahre lang, das heißt ihre Eltern, ihre Großeltern, Urgroßeltern und Urgroßeltern hatten immer so gelebt, und die hatten schon total den Glauben verloren, dass irgendwann es wieder gut sein würde. Die hatten total den Mut verloren. Deswegen musste er zuerst einmal denen beweisen, dass es möglich ist, das zu machen, und dass es, wenn das mal gemacht wird, fertig ist, dann wird es allem besser gehen. Dann musste er hier viel Werbung, viel Überzeugungsarbeit machen, um das zu erreichen. Dann hat er das auch geschafft. Er hat mit den Ältesten der Stadt geredet und sie überzeugt, und die haben die anderen überzeugt und so weiter. Ein kleiner Punkt, eine Bemerkung, was ich machen möchte, um zu ergänzen, warum so schlimm die Situation so schlimm war, weil es waren zwei Punkte. Die Mauern sind niedergerissen und die Tore sind verbrannt. Das heißt, ohne Mauern keine Sicherheit, aber die Tore, die waren eine ganz wichtige Institution in Israel. Die waren ja nicht nur hier ein Rahmen für die Türen der Stadt, sondern vor den Toren, im inneren Teil der Stadt, vor den Toren, gab es ja immer so einen kleinen Platz. So einen Platz. Und dieser Platz war ja ganz wichtig, weil da das ganze Leben der Stadt verlief. In diesem Platz, da haben die Leute gekauft, verkauft, da kamen die Händler von außerhalb der Stadt und haben ihre Waren da verkauft und umgekehrt. Da gab es ja die Menschen, die hier gearbeitet haben in der Stadt mit Metall und so weiter. Und da haben die für den Bauern die Sachen da verkauft und so weiter. Das heißt, der Umschlagplatz. Das war dieser Platz. Und das lag immer direkt hinter den Toren. Und es gab eine ganz wichtige Sache, die in diesen Toren immer geschah. Und das war die Versammlung der Ältesten. Was wir auch, ne, denken, ja, was... Warum ist ja wichtig, die Versammlung der Ältesten? Was stört das, wenn die Ältesten sich nicht versammeln können? Ne? Aber damals war die Versammlung der Ältesten, was heute das Gerichtssaal ist, Gerichtssäle. Das heißt, wenn die Toren verbrannt waren, bedeutete auch, dass kein Gericht mehr gesprochen wurde. Wenn jemand hier einen anderen umgebracht hat oder geklaut hat oder irgendwie eine... etwas getan hat gegen das Gesetz oder irgendwas Kriminelles gemacht hat, es wurde nicht vor Gericht gebracht. Das heißt, der Chaos war total. Deswegen merkt ihr schon, dass die Wiederherstellung der Mauern und der Toren war ja nicht nur die Wiederherstellung hier eines Gebäudes, sondern war die Wiederherstellung des Lebens der Menschen, dass wieder Gericht gesprochen wurde und dass wieder die Wirtschaft in Schwung gebracht wurde. Das war alles verbunden. Und viele haben das ja am Anfang nicht verstanden, aber Nehemia konnte das durchsetzen. Und er hat das ja ganz schön organisiert. Er hat gesagt, lass uns das so effektiv wie möglich machen. So effektiv wie möglich. Wie war das? Er hat gesagt, wir müssen das so effektiv wie möglich machen. Das heißt, dass es wirklich geschieht, dass die Mauern aufgebaut werden. Nicht nur reden über den Aufbau der Mauern, sondern die Mauern aufbauen. Ne? Klingt so ein bisschen komisch, dass ich so das sage, aber viele machen das. Die reden über den Glauben, reden über Gott, reden über alles Mögliche. Ne? Nur, dass die Menschen nicht zum Glauben kommen, ne? Oder dass die Menschen mit Gott reden oder so. Ne? Versteht ihr? Das heißt, es gibt schon einen Unterschied zwischen über eine Sache zu reden und das zu machen, das Problem zu lösen. Und er hat gedacht, wie können wir dieses Problem so schnell wie möglich lösen? Und die Lösung lag daran, dass er geguckt hat, die Stadtteile. Und da gibt es einen Stadtteil, da gibt es einen anderen Stadtteil, da gibt es einen anderen Stadtteil. Und er hat die Leute so eingeteilt. Und da gab es auch die Dörfer um die Stadt herum. Und dann hat er diese Dörfer und diese Stadtteile so eingeteilt, dass die Menschen, die da wohnten, den Teil der Mauer wieder aufgebaut haben, die am nächsten war, wo sie wohnten. Es war eine sehr kluge Methode. Das heißt, die Mauer wurde gleichzeitig in vielleicht hunderten verschiedenen Punkten gleichzeitig aufgebaut. Da gab es ein paar Familien, ich weiß nicht, 4, 5, 10 Familien oder 10 Familien, die hier ein Abschnitt der Mauer wieder aufgebaut haben und hier 100 Meter weiter wieder 10 Familien, die da diesen Abschnitt aufgebaut haben und wieder 100 Meter weiter und immer die Leute, die in der Nähe von ihrer Wohnung waren. Das war sehr praktisch, es war sehr effektiv, es war sehr sinnvoll, ökonomisch sozusagen, sehr intelligent, diese Methode. Und so haben sie geschafft, in 52 Tage oder 53 Tage diese Mauern wieder aufzubauen. Ein großes Wunder, was in 140 Jahren nicht geschehen war, ist jetzt in 52 Tagen hat Nehemia das geschafft, ne? Und gegen viel, viel Widerstand. Seine Feinde haben alles Mögliche versucht. Und ja, das zeigt uns, wie Nehemia für diesen Aspekt der Gemeinde gekämpft hat. Weil ja, das müssen wir übertragen auf uns. Übertragen auf uns. Weil ja Israel, was da Nehemia mit Israel gemacht hat, ne, ist, übertragen wir auf uns, wenn wir eine Gemeinde leiten. Dann können wir diese Prinzipien anwenden. Und diese Prinzipien, da geht es um diese materielle Seite, diese organisationelle Seite der Gemeinde, die ist ja auch wichtig. Eine Gemeinde, einen Raum zu haben, wo die Gemeinde sich versammelt, ist auch wichtig. Nicht nur der geistliche Teil, weil nachdem hier die Mauern aufgebaut wurden, dann was haben die gemacht? Einen großen Gottesdienst. Einen großen Gottesdienst. Und Esra hat sich hingesetzt und seit dem Sonnenaufgang bis zum Mittag hier die Schriften gelesen, das heißt die Bücher Mose gelesen, wie Gott das Volk aus Ägypten befreit hat und so weiter. Und was hat das Volk dann gemacht, als Esra diese Bücher gelesen hat? Esra war ja ein Priester, ne? Er hat die Bücher gelesen. Was hat das Volk gemacht? Geweint. Warum? Weil sie ja 140 Jahre lang das nicht mehr gehört hatten und völlig anders lebten als das, was da drin stand. Die wussten gar nicht mehr, was Gott von ihnen erwartet, welche Bräuche Gott von ihnen verlangte, welche Gesetze, welche Vorschriften, ne, für sie galt und so. Die wussten das gar nicht mehr. Und deswegen haben sie geweint. Okay, das ist ja eine ganz, ne, ganz wichtige Sache. Wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand merkt, ich habe jahrelang ohne Gott gelebt, ich wusste nicht, was Gott von mir verlangt, jetzt weiß ich das. Ne, und das ist ja wichtig, dass man bereut, die Sünden bereut, die Gottlosigkeit bereut. Ne? Und dann hat Esra gesagt, Leute, toll, dass ihr das bereut, aber lasst uns fröhlich sein. Lasst uns glücklich sein, dass Gott uns wieder herstellt. Dass Gott wieder, dass wir wieder die Gebote Gottes studieren und so. Und dass wir wieder das tun werden, was da geschrieben steht in den Büchern Mose und in den Propheten. Und dann haben sie damit angefangen. Die haben gemerkt, da gab es dieses Laubhüttenfest, was vorgeschrieben war. Und es wurde darüber gelesen. Esra hat gelesen und das Volk hat gesagt, das müssen wir tun. Dieses Laubhüttenfest, das werden wir tun. Ab jetzt werden wir alles tun, was da drin steht. Und die haben dann direkt angefangen. Direkt damit angefangen. Ja, weil durch diese Lesung der Propheten wurde ihnen ja auch klar, warum alles geschehen ist. Weil die Propheten haben immer wieder gesagt, damals, das heißt 200, 300, 400 Jahre früher, hatten die Propheten immer gesagt, Leute, wenn ihr nicht gehorcht, wenn ihr das Wort Gottes nicht folgt, dann wird Gott euch einen Denkzettel verpassen. Da wird Gott euch zum Exil schicken, damit ihr erkennt, dass ihr ihm gehorchen sollt. Das Volk hat das nicht gehört, über hunderte Jahre, bis das dann geschehen ist. Das Volk wurde zum Exil geschickt. Und jetzt 140 Jahre nachdem, ne, das Exil geschehen ist, Jerusalem zerstört wurde und so, liest das Volk das alles und erkennt, ja, Gott hat uns einen Denkzettel verpasst, weil unsere Vorfahren, unsere Ur-Ur-Großeltern Gott nicht gehorcht haben, weil sie Götzendienst gemacht haben, weil sie Ehebruch gemacht haben, weil sie gestohlen haben, weil sie gelogen haben, falsches Zeugnis gegeben haben, alles, was so in den 10 Geboten steht, ne, was sie alles das gemacht haben, weil sie das Land nicht ruhen lassen haben, jede 7 Jahre, jede 49 Jahre, weil sie die Feste nicht gehalten haben, die ganzen Gebote, die ganzen Gesetze und so, weil sie das nicht gemacht haben, weil sie Gott nicht gefürchtet haben, Gott vergessen haben, deswegen hat Gott das erlaubt, dass das Schlimme so gekommen ist und deswegen hat das Volk geweint und deswegen hat das Volk auch entschieden, so, jetzt müssen wir was machen. Ja, jetzt erinnere mich an Petrus, als er nach Pfingsten, ne, im Pfingsten gepredigt hat und das Volk hat gefragt, was sollen wir machen? Erkannte, dass sie, ne, ein Problem haben, dass sie sich bekehren müssen. Und genau das Gleiche hier zur Zeit von Nehemia. Und das Volk sagt, so, jetzt wollen wir gehorchen. Ab jetzt wollen wir gehorchen. Das war ja die zweite Hälfte der Sache. Die eine Hälfte war die Wiederherstellung der Mauern, der Wirtschaft und die andere das geistliche Leben der Gemeinde, das heißt von Israel. Und da ist ja Nehemia gekommen, um Esra zu unterstützen. So wie zum Beispiel Barnabas hat den Apostel Paulus unterstützt. Apostel Paulus ist ja immer gereist mit 2, 3, 4 Leute in seiner Begleitung, wie Lukas, wie Silas und andere. So ähnlich wie Soldaten im, die kämpfen, die brauchen ja andere, die ihnen die Munition bringen, so ähnlich sozusagen. Diese Mitarbeiter, dass mehrere Leute zusammenarbeiten im Werk Gottes. Dass jeder seine Gabe hat und jede Gabe ist wichtig. Und die Gabe von Nehemia war ja mehr so eine organisatorische Gabe, als Gouverneur sozusagen. Und von Esra so mehr geistlich. Aber interessant, was zum Beispiel Nehemia gemacht hat. Er hat gesehen, dass das Volk verarmt war, aber es gab ein paar reiche Leute. Und diese Leute wurden reich. Warum? Weil die Armen, die brauchten Geld, die müssen irgendwas essen. Und dann, was haben die gemacht? Sie haben sich Geld geliehen bei den Reichen, auf hohen Zinsen. Und später konnten sie dann nicht mehr bezahlen. Und deswegen haben sie dann ihre Land, Ländereien, den Reichen überschrieben. Und später, immer mehr Schulden gemacht, immer mehr Schulden, bis sie ihre Söhne und Töchter verkauft haben als Sklaven, um diese Schulden zu bezahlen. Und die eigene Ehefrau verkauft als Sklaven und sich selbst verkauft als Sklave wegen der Schulden. Und deswegen gab es ja eine kleine Schicht, die reich war, weil sie diese Situation ausgenutzt hat. Und Nehemia, er kommt und er weiß, dass der Gouverneur einer Stadt, ein Statthalter, hieß es damals, Statthalter, er hatte einen Anrecht auf einen hohen Lohn. Ist ja bis heute so, ne? Er sei ein Kanzler oder ein Ministerpräsident oder so, oder ein Bürgermeister, die haben ja einen Anspruch auf einen hohen Lohn. Es ist ja normal, das ist ein Anspruch. Damals war das schon so. Anspruch. Hier bezahlt mich, jeden Monat auf meinem Konto. Nehemia hatte das Anrecht, das zu machen, aber was tut er? Er sieht dieses Problem, diese Unterdrückung unter Brüdern, weil die Israeliten, die betrachten sich ja als Brüder und Schwestern untereinander, das Volk Gottes. Und er sagt, Leute, so geht das nicht. Ich verzichte auf meinen Lohn, aber dann müsst ihr auch diesen Schulden erlassen, euren Brüdern und Schwestern. So geht das nicht. Er hat den Reichen gesagt, ich gebe euch ein Vorbild, ich zeige, wie man das macht. Ich verzichte auf einen Lohn, aber ihr müsst euren Brüdern und Schwestern ihren Schulden vergeben und die Kinder, Söhne und Töchter der Brüder und Schwestern müssen zurück zu ihren Familien. Die Ehefrauen, die Männer, alle zurück zu ihren Familien. Die Ländereien, alle zurück zu ihren früheren Besitzern. Dass wieder jede Familie ihre Ländereien hat. Jede Familie, jede Mitglieder der Familien frei sein. Nicht Sklave, sondern frei. Er könnte das ja per Gesetz gemacht haben. Leute, zahlt mir hier meinen Lohn und vergibt die Schulden. Dann würde ja, das würde ja eine Revolte geben. Ne? Aber er hat gesagt, nein. Er tut den ersten Schritt, er verzichtet, damit die anderen das auch machen. Versteht ihr, wie wichtig das war? Wie geistlich Nehemia war. Obwohl seine Aufgabe sehr materiell, sehr säkulär war. Aber er hat alles mit Gebet gemacht, weil er ein sehr geistlicher Mann war. Gott war mit ihm. Und das ist ein großer Vorbild für unser Thema Leiterschaft, Leiten und Führen. Großer Vorbild, einer der größten Leiter der Bibel. Einer der größten, wie viele gibt es denn? Ganz viele. Moses und David und Jesus und Paulus und da gab es ganz viele. Aber Nehemias ist auch sehr wichtig. Er hatte diese wichtige Rolle, das Wiederaufbauen von Jerusalem, dass Jerusalem wieder geblüht hat wirtschaftlich und wieder eine wichtige Stadt geworden ist und wieder das ganze Land wieder finanziell, wirtschaftlich wieder auf die Beine gestellt wurde. Und dadurch wurde Israel wieder ein starkes Volk, ein starkes Land. Deswegen, die Rolle von Nehemia ist ja total wichtig für die Wiederherstellung von Israel als dieses Volk auf diesem Land, das dann 440 Jahre später Jesus kommen konnte und da was vorfinden konnte, was da er vorgefunden hat. Ein, wie kann man sagen, ein prosperierendes Land mit einem Tempel aufgebaut von Zerubbabel. Ne? Und dann konnte Jesus predigen. Wenn Nehemia das ja nicht gemacht hätte, wäre das Land vielleicht die nächsten 400 Jahre verarmt und alles verfallen und so, ne? Und Jesus zur Welt gekommen wäre. Und er hat alles, ne, nur Armut und alles verfallen vorgefunden. Versteht ihr? Das wäre ganz schlimm. Deswegen, das Werk von Nehemia war ganz, ganz wichtig. Und ich kann euch nur das aufs Herz legen, ne, dass wenn wir auch, wenn wir Probleme sehen, die uns berühren, lass uns erlauben, dass die Probleme uns berühren. Was meine ich damit? Als Nehemia das Problem erkannt hat, die Armut von Jerusalem, was hat er gemacht? Er hat geweint. Ne? Einige Tage lang geweint, gefastet, gebetet. Ne? Und wenn wir so sehen, zum Beispiel heute hat der Pastor Mikhala Prakash mir ein Foto geschickt, wie ein Polizist in Indien sich hinkniet vor einem hinduistischen Priester, nackt. Ein nackter hinduistischer Priester läuft durch die Stadt und die Menschen knien sich vor ihn hin, als wäre er ein Gott. Und was macht man, wenn man sowas sieht? Ne? Ja, man müsste ja weinen und fasten. Versteht ihr? Das wäre die Reaktion. Eine Predigt, die ich gehört habe vor ein paar Tagen auf YouTube, da hat der Prediger gesagt, wenn die Probleme der anderen dich nicht berühren, wer dann Hilfe braucht, ist du. Wenn die Probleme der anderen dich nicht berühren, dann brauchst du Hilfe. Verstehst du? Wenn wir denken, ja, die Probleme der anderen sind die Probleme der anderen, dann brauchen sie Hilfe, die anderen brauchen Hilfe, die Probleme haben. Aber wenn die Probleme der Menschen uns nicht mehr berühren, dann sind wir zu Psychopathen geworden, versteht ihr? Menschen, die keine Sensibilität mehr haben, kein Einfühlungsvermögen haben. Und wenn wir berührt werden von den Problemen, dann lass uns dann Pläne machen, beten, dass Gott uns zeigt, wie wir diese Probleme lösen können, ganz konkret, mit unseren Talenten und Gaben und vereint mit den anderen Brüdern und Schwestern, die anderen Gaben und Talente haben, aber zusammen werden wir das schaffen, die Gemeinde Jesu im materiellen und im geistlichen Sinn aufzustellen. Amen. Gott segne euch. Halleluja.